Fräulein Susanne trug schwarz, wovon die Rektorin nichts hielt. Aber sie konnte keine Einwände dagegen erheben, denn schließlich war schwarz eine respektable Farbe. Susanne war jung, aber etwas an ihr strahlte Alter aus. Ihr blondes, fast weißes Haar mit der einen dunklen Strähne trug sie in einem Knoten. Auch davon hielt die Rektorin nichts. Es vermittelte ein archaisches Lehrerbild, meinte sie. Sie wagte es nie, Kritik an der Art und Weise zu üben, in der sich Fräulein Susanne bewegte, denn Fräulein Susanne bewegte sich wie ein Tiger. Entgegen den Anweisungen der Rektorin ließ sie die Kinder nicht das machen, was ihnen gefiel, stattdessen machten sie, was ihr gefiel. Es war für alle viel interessanter, wie sich herausgestellt hatte. Fräulein Susanne hob eine Pappuhr und sagte, »Hiermit soll ich euch beibringen, wie man die Uhrzeit liest.« Sie schnaubte abfällig und warf die Pappuhr von sich. »Sollen wir es auf eine andere Weise versuchen?« fragte sie und schnippte mit den Fingern. »Ja!« riefen die Schüler wie aus einem Mund. Es folgte ein »Ah!« als Wände, Boden und Decke verschwanden. Tische und Stühle schwebten hoch über der Stadt. Wenige Meter entfernt ragten die rissigen Steine des Uhrturms der unsichtbaren Universität empor. Die Kinder wechselten aufgeregte Blicke. Der Umstand, dass sich ihre Füße mehr als 100 Meter über dem Boden befanden, beunruhigte sie überhaupt nicht. Seltsamerweise schienen sie auch nicht überrascht zu sein. Sie verhielten sich wie Kenner, die bereits andere interessante Dinge gesehen hatten. In Fräulein Susannes Klasse bekam man Gelegenheit, interessante Dinge zu sehen. »Weiß jemand, wo wir sind?« fragte sie. Vincent streckte sich so weit nach oben, dass er riskierte, den Boden unter den Füßen zu verlieren. »Was ist mit dir, Penelope?« fragte Fräulein Susanne. »Oh, Fräulein«, seufzte der enttäuschte Vincent. Penelope war wunderschön, sanftmütig und begriffsstutzig. Sie blickte über den Platz, auf dem reger Betrieb herrschte, sah zu den weißen, mit Markisen ausgestatteten Gebäuden. In ihrem exquisiten Gesicht zeigte sich so etwas wie Panik. Fräulein Susanne wusste, dass viel geschehen konnte, während Penelope einen Gedankengang zu Ende brachte. Sie zeigte auf eine Uhr über einem Geschäft auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes und fragte, »Kann mir jemand sagen, wie spät es hier in Genua ist?« »Fräulein!« Zur hörbaren Enttäuschung von Vincent hielt es ein Junge namens Gordon für möglich, dass es eventuell 3 Uhr war. »Ja, das stimmt«, sagte Fräulein Susanne. Alle Blicke folgten ihr, als sie zum Schrank mit dem Schreibmaterial ging, der sie nach Genua begleitet hatte. Das Innere des Schranks war ebenfalls anwesend. In einem dunklen, nach Papier riechenden Fach bewahrte Fräulein Susanne die Sterne auf. Es gab goldene und silberne. Ein goldener Stern war 3 silberne wert. »Und nun eine ganz besondere Frage«, sagte sie mit einem Hauch Bosheit. »Bedeutet es, dass es dort dann ist, wenn es hier jetzt ist?« Eine Art Seufzer kam von Penelope. Fräulein Susanne beobachtete überrascht die Veränderung in dem Gesicht, das den Vater des Mädchens eines Tages veranlassen würde, Leibwächter zu engagieren. Es verließ die Sphäre des glücklichen Tagtraums und wickelte sich um eine Antwort. Eine Alabasterhand kam nach oben. »Ist es immer überall jetzt, Fräulein?« »Ja, richtig, ausgezeichnet!« Eine bedeutungsvolle philosophische Bemerkung musste mit einem goldenen Stern belohnt werden. Und dann sah sie, wie das Tintenfass auf dem Pult in die Höhe kam. Es schwebte nach oben und wenige Sekunden später stellte sich heraus, dass es auf dem Kopf des Rattentods ruhte. Susanne hob die Klappe und spähte ins Innere des Pults. Natürlich entdeckte sie dort nichts, zumindest nichts Makabres. Abgesehen von einem Stück Schokolade, an dem eine Ratte geknabbert hatte, und einem Zettel mit gotischer Schrift, die folgende Botschaft verkündete: »Komm zu mir, Großvater.« Susanne griff nach dem Zettel, zerknüllte ihn und spürte dabei, dass sie vor Wut zitterte. Wie konnte er es wagen? Und obendrein hatte er auch noch die Ratte geschickt. Tempel stehen in allen Gletschertälern, in denen der Wind selbst im Hochsommer Eiskristalle mit sich trägt. Hier leben die lauschenden Mönche, die im Lärm der Welt nach den schwachen Echos der Geräusche horchen, die das Universum in Bewegung setzten. In ihrem schwindelerregend hohen und von Seilen durchzogenen Tempel prüfen die balancierenden Mönche die Spannung der Welt und unternehmen lange, gefährliche Reisen, um ihr Gleichgewicht wiederherzustellen. Und im höchsten, grünsten und luftigsten Tal von allen steht das Kloster Oidong mit den kämpfenden Mönchen des Ordens von Wen. Die anderen Sekten nennen sie die Geschichtsmönche. Über ihre Aktivitäten weiß man kaum etwas. Allerdings hat man sich gelegentlich darüber gewundert, dass es in ihrem kleinen Tal immer ein wundervoller, sonniger Frühlingstag ist und die Kirschbäume ständig blühen. Die Aufgabe der Geschichtsmönche besteht darin, sicherzustellen, dass es überhaupt ein Morgen gibt. Der Novizenmeister traf sich mit Rinpo, dem Chefakolyten des Abts. Derzeit war das Amt des Chefakolyten sehr wichtig. In seinem gegenwärtigen Zustand brauchte der Abt Hilfe bei vielen Dingen und seine Aufmerksamkeit währte nie sehr lange. Unter solchen Umständen ist immer jemand bereit, die Bürde zu tragen. Rinpos gibt es überall.
»Es geht wieder um Ludde«, sagte der Novizenmeister.
»Meine Güte, ein freches Kind kann dich doch nicht beunruhigen, oder?«
»Ein gewöhnliches, freches Kind nicht, nein. Woher stammt er?«
»Meister Sotro hat ihn geschickt. Er gehört zu unserer Sektion in Ankh-Morpork. Er fand den Jungen in der Stadt, hat ein natürliches Talent, soviel ich weiß.«
Der Novizenmeister wirkte schockiert.
»Talent? Er ist ein verschlagener Dieb. Er ging in die Schule der Diebesgilde. Er ist sehr, sehr schnell. Um ihn herum gehen Dinge verloren, kleine Dinge, unwichtige Dinge. Aber selbst wenn man ihn genau im Auge behält, man sieht nie, wie er sie entwendet. Außerdem ist er gescheit. Er passt nie auf, weiß immer die Antworten und kann nicht erklären, woher er sie weiß. Wir können ihn nicht dauernd verprügeln. Er bietet den anderen Schülern ein schlechtes Beispiel. Ein gescheiter Junge lässt sich einfach nicht richtig erziehen.«
Rinpo seufzte. Er kannte den Novizenmeister als einen guten, gewissenhaften Mann, aber sein letzter Besuch in der Welt lag schon eine ganze Weile zurück. Leute wie Soto verbrachten jeden Tag in der Welt der Zeit. Sie lernten Flexibilität, denn wenn man dort draußen steif wurde, war man tot. Leute wie Soto. Plötzlich hatte er eine Idee.
»Ich sehe eine harmonische Lösung«, sagte er. »Ach ja. Ein ungewöhnlich talentierter Junge wie Ludd braucht nicht die Disziplin eines Klassenzimmers, sondern einen Meister. Möglich, aber...«
Der Novizenmeister folgte Rinpos Blick.
»Mir fällt ein Name ein«, sagte Rinpo.
»Mir auch«, erwiderte der Novizenmeister.
»Ein Name, den ich zu oft gehört habe«, fügte Rinpo hinzu. »Ich schätze, entweder bricht er den Jungen oder der Junge bricht ihn«, meinte der Novizenmeister. »Oder vielleicht brechen sie sich gegenseitig.«
Mehrere Wecker standen auf Jeremys Nachtschränkchen. Er brauchte sie nicht, denn er erwachte immer zur gewünschten Zeit. Sie dienten allein Testzwecken. Er stellte sie auf 7 und wurde um 6.59 Uhr wach, um zu prüfen, ob sie pünktlich läuteten. An diesem Abend ging er früh zu Bett. Er versuchte, die grimmigen Märchen zu lesen. Sie enthielten Geschichten mit Titeln wie »Die alte Frau im Ofen« und »Wie die böse Königin in rotglühenden Schuhen tanzte«. Nirgends wurden Uhren erwähnt. Die Autoren schienen Uhren ganz bewusst gemieden zu haben. Allerdings, in »Die gläserne Uhr von Bad Schüschein« ging es um eine Uhr, in gewisser Weise, und Sie war seltsam. Ein böser Mann baute eine Uhr aus Glas, in der er die Zeit einfing. Aber etwas ging schief, denn eine Komponente der Uhr, eine Feder, konnte er nicht aus Glas bauen, und sie zerbrach unter der Belastung. Die Zeit wurde freigesetzt, und der Mann alterte in einer Sekunde um 10.000 Jahre. Er zerfiel zu Staub und war nie wieder gesehen. Jeremy legte das Buch beiseite und verbrachte den Rest des Abends mit Entwurfsarbeiten für die Gilde. Sie bezahlte ihn gut dafür, unter der Voraussetzung, dass er nie persönlich erschien. Schließlich legte er die Entwürfe auf das Nachtschränkchen, blies die Kerze aus und schlief ein.